Moin Moin und hallo, gleich gibt's die neue Folge Bundesliga mit Etienne, Tobi, Nico und mir, Nils. Vorher aber wollen wir euch allerdings noch auf einen kleinen, aber feinen Streaming-Anbieter hinweisen, DAZN. Denn wenn ihr wissen wollt, über was wir hier bei Bundesliga eigentlich so die ganze Zeit sprechen, dann lohnt es sich für euch einmal bei DAZN vorbeizuschauen. Da werden nämlich die Bundesliga-Partien am Freitag und alle Sonntagsspiele live übertragen. Und da gibt's noch viel, viel, viel mehr. Im Endeffekt könnt ihr da 7 Tage die Woche Live-Sporte gucken. Am Montag gibt's zum Beispiel Frauen-Bundesliga oder wahlweise die NFL. Also wer mal in Football reinschauen will, der kommt da natürlich ganz auf seine Kosten. Dann Dienstag, Mittwoch ist natürlich Champions League, sogar in der Konferenz möglich. Aber es geht noch weiter. Donnerstag Frauen-Champions League oder Darts. Und dann ist auch schon wieder Wochenende. Und es geht wieder weiter in die Bundesliga. Dazwischen gibt es jede Menge US-Sport wie MLB, also Baseball, Basketball aus der NBA und wie schon angesprochen auch die NFL. Aber auch Golf, Sport, UFC und. Und wenn ihr von Fußball nicht genug bekommt, dann gibt's ja noch Frauenfußball und andere europäische Top-Ligen wie La Liga oder Serie A. Wer soll denn das alles gucken? Jeden Tag Live-Sport, das ganze Jahr. Für echte Sportfans eigentlich unverzichtbar. Also, geht mal auf DAZN.com, schaut's euch an, meldet euch an. Und wenn ihr das Ganze gleich im Jahresabo bucht, dann spart ihr auch noch 33%. Also, viel Spaß mit dem Angebot von DAZN und jetzt auch mit Bundesliga.
Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu einer kleinen Bundesliga-Sondersendung. Wir haben gerade hier das Länderspiel Deutschland gegen Frankreich zusammengeschaut auf Twitch und auf YouTube Live und machen jetzt eine kleine Fazitsendung, werden aber natürlich auch nochmal das Japan-Spiel so ein bisschen mit einfließen lassen und selbstverständlich den Trainerwechsel. Rudi regelt, Rudi reißt das Ruder rum, Deutschland im Rudi-Rausch, da gibt es viele Möglichkeiten für Schlagzeilen. Welche hat euch am besten gefallen, Jungs?
Ja, hier im Chat kam das ja hier, Rudi reißt das Ruder rum. Mhm. Das ist natürlich schon sehr schön. Aber ich lobe die Bild-Zeitung nicht schlecht, nicht oft. Aber Deutschland im Rudi-Rausch finde ich auch. Also es ist keiner von uns drauf gekommen, obwohl wir alle Alliterationen gefühlt durchgegangen sind. Die sind einfach schon Meister in Überschriften.
Ja, Meister in taktischen Analysen ist Tobias Escher. Lass uns mal jetzt, weil es so frisch ist, wirklich auch mit dem Frankreich-Spiel anfangen. Du hast ja leider die ersten 15 Minuten verpasst, weil du deine Prioritäten im Leben einfach anders setzt. Fußball ist nicht deine Nummer eins. Aber da haben wir gesehen, meiner Meinung nach, dass die deutsche Mannschaft wirklich sehr engagiert begonnen hat. Es war jetzt nicht eine Verunsicherung zu spüren. Es hätte ja durchaus auch sein können, dass eben jetzt der Druck, die Erwartungshaltung, dass sich was ändert, wiederum dazu führt, dass es wieder nicht funktioniert. Aber sie haben diesen Druck standgehalten. Also auch nochmal Respekt an den Psychologen aus der All-or-Nothing-Doku, der sicherlich die richtigen Worte gefunden hat. Ist dann auch, finde ich, mit einem schönen Spielzug 1-0 in Führung gegangen und hat dann irgendwann so ein bisschen in den Verwaltungsmodus gewechselt, weshalb Frankreich auch mehr Spielanteile hatte. Aber alles in allem war dann die erste Halbzeit durchaus, finde ich, gerechtfertigte 1-0-Führung für Deutschland. Dann zu Beginn der zweiten Halbzeit kam Frankreich sehr stark auf, die ersten 5 bis 10 Minuten, bis Deutschland dann wieder zurück in die Kontrolle gefunden hat. Dann kam irgendwann die Wechsel rein, die so ein bisschen den Spielfluss rausgenommen haben und dann zum Schluss dann nochmal das 2-0 von Sané und auch kurz danach der Elfmeter zum Endstand 2-1 durch Griezmann. Tobi, was sind deine Erkenntnisse?
Ich finde das lustig, dass du mich nach Analyse fragst und dann einfach das ganze Spiel alleine
analysierst. Ja, weil mir dann während ich
meine ganze Arbeit wegnimmst.
Ich habe das gefragt und dann fiel mir ein, du warst ja gar nicht da die ersten 15 Minuten und dann dachte ich, okay, die ersten 15 Minuten muss ich dir quasi dann wegnehmen und dann war ich gerade dabei und dachte, das ist albern, nach 15 Minuten aufzuhören.
Ja, es macht ja einfach auch Spaß, Fußballspiele zu analysieren.
Und es macht mir natürlich auch Spaß. Ja, aber das war ja auch nur ein Spiel, das war ja keine wirkliche Analyse, das war ja eher nochmal so eine Chronik. Die richtige Analyse wäre ja Deutschland dann in der Viererkette und Tah als Defensiver und Hendricks aber immer wieder als offensiver Part auf der linken Seite, bla bla, solche Sachen kommen ja dann.
Ja, es war jetzt auch gar keine große Revolution, die da Rudi in seiner kurzen Ära als erneut Bundestrainer angesetzt hat, sondern das war tatsächlich 4-2-3-1. Wir hatten mit Henrichs einen Linksverteidiger, der war etwas offensiver. Tah hat sich dann sehr stark zurückgehalten.
Geht doch.
Und grundsätzlich ging es, glaube ich, nach dieser Anfangsoffensive, die ich ja leider verpasst habe, wie ich es gerade schon gesagt habe, da ging es sehr stark darum, das Ergebnis zu verwalten und dann in 2 Viererketten eben ganz gut dazustehen. Man hat auch da jetzt keinen besonders hohen Druck ausgeübt, sondern wenn halt Frankreich den Rückpass gespielt hat, ist man dann nicht wieder rausgerückt, sondern man hat sich auch so ein bisschen hinten reindrängen lassen. aber hat das dann mit viel Leidenschaft ein Stück weit auch aufgefangen. Ich hatte das Gefühl, die Spieler waren alle bei der Sache. Da war jetzt niemand dabei, wo das Gefühl hatte, der ist mit seinem Kopf nicht hundertprozentig beim Spiel, sondern die haben es dann wegverteidigt. Bei den Kontern dann, die man in der ersten Halbzeit noch hatte, ein-, zweimal die falsche Entscheidung getroffen. Ist natürlich auch nicht leicht, wenn du in einer Formation zusammenspielst, die du so noch nicht kennst. Aber da hätte man sicherlich die Franzosen noch mehr ärgern können, weil, das muss man ja auch der faire Weise dazu sagen, die haben nicht mit der A11 gespielt und die haben auch, ja, die ist jetzt nicht mit dem letzten Elan in jeden einzelnen Zweikampf reingeworfen, um mal freundlich zu formulieren. Da war schon sehr viel Leerlauf dann gerade ab der 30. Minute und dann auch wieder in der zweiten Halbzeit zu erkennen.
Vielleicht mal eine Frage gegen den Stimmungstrend derzeit. War vielleicht Frankreich für Deutschland der perfekte Gegner, weil sie gegen die vermeintlich beste Mannschaft der Welt sich jetzt wieder rehabilitiert haben, Rudi rehabilitiert und ja auch mal wieder einen Großen geschlagen haben, gleichzeitig aber auf eine Mannschaft getroffen sind, die eben nicht denkt, geil, wir spielen gegen Deutschland, da hauen wir alles raus, die wollen wir ärgern, das ist für uns ein echtes Highlight, wie es vielleicht ein etwas kleinerer Gegner gemacht hatte. Also war Frankreich vielleicht genau zur rechten Zeit am rechten Ort, Eddie?
Ja, finde ich schon. Hast es genau richtig gesagt. Ich glaube, wenn man jetzt gegen eine kleinere Nation gespielt hätte, für die Deutschland immer noch so ein Prestige-Erfolg gewesen wäre, dann wäre es deutlich schwerer gewesen, weil Frankreich da aus unserer Sicht, gerade nach den letzten Niederlagen, konnten wir eigentlich nur gewinnen. Wenn wir verlieren gegen Frankreich, ja gut, dann haben wir halt momentan in dieser komischen Phase gegen eine der besten, wenn nicht die beste Nationalmannschaft der Welt verloren. Aber wenn wir gewinnen, dann kann man sagen, hey, wir haben die großen Franzosen geschlagen. Wenn das jetzt, weiß ich nicht, Irland oder so gewesen wäre und die hätten uns niedergekämpft, dann die wären 100% on fire gewesen gegen uns, ganz klar. Und wenn wir gewonnen hätten, dann hätte man eh gesagt, naja gut, es war aber halt auch nur Irland irgendwie. Also insofern, glaube ich, war das ein guter Gegner in der jetzigen Situation. Es ist halt alles so ein bisschen komisch, weil jetzt ja erst die Neuplanung so richtig beginnt. Jetzt war das ja alles noch sehr, sehr aktuell. Es wurde jetzt irgendwie Flick. Man hätte auch Flick nach diesem Spiel feuern können. Wurde halt jetzt vorher gemacht. Und jetzt wird aber ja eh noch mal alles neu ausgewürfelt. Und wer wird Trainer und was hat der dann für Vorstellungen und so. Das heißt, dieses Spiel ist ja jetzt auch wirklich nur bedingt aussagekräftig, finde ich.
Ja, es ist auch natürlich, du kannst jetzt auch vom Trainerteam nicht erwarten, dass es mit einer halben Trainingseinheit irgendwas Neues da reinbringt. Gerade weil die Spieler sich ja auch nicht so kennen, wie es Vereinsspieler dann eben tun. Sondern es war halt einfach so, okay, wir bauen auf dem so ein Stück weit auf, was die Mannschaft schon kennt. 4-2-3-1, das kann halt jede deutsche Spieler aus dem FF, weil es schon im Jugendbereich als Standardsystem gilt. Und dann eben mit einer defensiven Stabilität versuchen, diesen übermächtigen Gegner zu besiegen. Zumal wir ja auch gegen Frankreich in den vergangenen Jahren zwar selten was gewonnen haben, aber wir haben uns auch von Frankreich noch nie abschießen lassen. Das waren dann immer sehr enge Spiele, das waren sehr knappe Spiele, das waren dann 0-0s teilweise. Also es war dann schon, habt ihr beide jetzt schon gesagt, der passende Gegner für so ein Spiel, wo es eigentlich nichts geht, außer sich ein bisschen Selbstvertrauen zu tanken.
Mhm. Gibt es irgendwelche anderen Erkenntnisse, wenn wir mal auf die Aufstellung schauen, wie Deutschland angetreten ist. Und zwar hatten wir die eine Überraschung, dass Jonathan Tah, du hast es auch schon erwähnt, als Rechtsverteidiger begonnen hat. Das ist ja auch eine endlose Suche auf den Außenverteidigerpositionen. Da durfte gefühlt jeder schon mal ran, zuletzt sogar wieder Joshua Kimmich. Jetzt eben so ein Innenverteidiger, der ähnlich wie Hövedes 2014 damals auf links und dann ja auch Mustafi zeitweise, bevor Lahm wieder zurückgesetzt wurde, als Rechtsverteidiger dann auf rechts, wo es dann wirklich vier Innenverteidiger waren, so eine Rückbesinnung auf Stabilität first sozusagen und mit Henrichs dann den auch offensiveren Part, aber wirklich auch zu sagen, ich sichere erstmal hinten ab. Dann hattest du Emre Can auf der Sechs, wo ja auch die Diskussion immer ist, okay, Deutschland hat keinen echten Sechser. Emre Can spielt bei Dortmund jetzt auf dieser Position, macht's ordentlich. Da könnte man dann auch sagen, okay, dann kann Kimmich vielleicht ein bisschen mehr Offensivdrang entfalten, seine Chipbälle spielen aus dem Halbfeld. Ist das jetzt schon ein Fingerzeig oder würdet ihr sagen, okay, das war jetzt in der Kürze der Zeit nicht möglich, dass wir da jetzt irgendwelche Erkenntnisse, zumal wir ja nicht wissen, wer der nächste Bundestrainer werden wird, rausziehen können?
wenn du jetzt die Aufstellung zum Beispiel vergleichst zum Spiel gegen Japan, war es auch gar nicht so viel Neues. Also Schlotterbeck war nicht mehr drin. Mhm. Kimmich fehlte halt jetzt. Ansonsten war da doch relativ viel ähnlich. Vorne halt Müller für Havertz dann noch. Das ist schon, du hast schon so einen kleinen Kern, würde ich sagen, wo auch jetzt Rudi Völler nicht den angetastet hat. Er hat jetzt nicht die Chance genutzt, um mal einfach einmal komplett da alles auf links zu drehen. Ja, das ist die Problemzonen, die bleiben ja dieselben. Also der wer jetzt auch immer Bundestrainer wird, er hat ja eine Mannschaft mit durchaus großen Problemen, eben vorne im Sturmzentrum, auf der Sechserposition, dass wir da zu viele Spieler haben, die offensiv denken, zu wenige, die das absichernde Denken haben, und eben hinten in der Verteidigung, dass wir weder Links- noch Rechtsverteidiger haben, die defensiv auf dem allerhöchsten Niveau agieren. Weswegen man dann immer so ein Trade-off machen muss, immer irgendwas überlegen muss, sei es halt da dann noch einen Innenverteidiger auf Außen zu stellen, sei es mit einer Fünferkette zu agieren. Das musst du halt immer irgendwie bedenken, dass du halt den Gosen, einen Raum, auch einen Henrichs ein Stück weit nicht perfekt in der Nationalmannschaftsviererkette integrieren kannst.
Mhm. Ja, also lass uns noch mal kurz über die Trainerfrage sprechen. Ne? Also Rudi Völler hat schon mal gesagt, er macht es nicht lang und ist dann ein paar Jahre geblieben. Dieses Mal scheint es mir dann doch unrealistisch, dass er jetzt über dieses eine Spiel gegen Frankreich hinaus Bundestrainer bleibt. Dann kommen wir mal zum Part, wer kann es denn machen? Da gibt es einige Kandidaten. Wenn wir mal die nicht verfügbar sind und oder schon abgesagt haben, also Klopp, Rangnick und so weiter, außen vor lassen, dann sind es ja gar nicht mehr so viele Kandidaten. Vielleicht Verzeihung, ein Glasner, ein Nagelsmann wird heiß gehandelt. Van Gaal ist eine Option, der eben auch Holland bei Turnieren regelmäßig trainiert und natürlich auch Deutsch spricht und die Liga kennt. Was glaubt ihr, für wen wird man sich da entscheiden? Wen wird man auch kriegen können?
Das muss man erstmal einmal kurz, ja. Einmal kurz dazu sagen, du kannst auch gleich da einschätzen, dass man ja nicht unterschätzen darf, dass der DFB jetzt einen Trainer sucht. Er sucht so quasi die Eier.
Legende Wollmilch.
Ja, genau, Eiermilch, legende Wollmilch. Ich kann das immer nicht, tut mir leid.
Kann alles, sucht einen, das Tier, was alles anbietet.
Irgendjemand, der alles kann. Er muss möglichst jetzt bis zur EM nur da sein. Darf vielleicht langfristig, aber darf auch nicht die Option Klopp, auf die man ja noch ein paar Jahren hofft, komplett verbauen. Er muss ein Trainer sein, der eben mit der Mannschaft was anfangen kann, auf hohem Niveau arbeitet. Er muss aber auch zugleich billig sein, weil der DFB hat ganz schöne finanzielle Probleme. Er wird weiterhin das Gehalt von Flick zahlen müssen, der hat auch noch ein paar, glaube ich, bis nächste EM hat er noch Vertrag zumindest. Also da ist da ganz schön was dieser neue Trainer leisten muss. So, sorry, Eddie, dass ich dich unterbrochen habe.
Jetzt nee, alles
gerne,
gut.
Sagen würde, gerne hättest.
Aber es passt eigentlich ganz gut, weil momentan der heißeste Kandidat, was man so in der Presse liest, ist ja Nagelsmann. Jetzt hat man gelesen, dass die Bayern ihn auch sogar ablösefrei ziehen lassen würden, wird wahrscheinlich trotzdem eine teure Angelegenheit für den DFB. Aber wir haben vorhin während des Spiels auch schon mal drüber geredet, ist Nagelsmann, ist ja eigentlich, wenn man ehrlich ist, auf dem Peak seiner Trainerkarriere, ist auch noch super jung. Also eigentlich kommt deutsche Nationalmannschaft kommt da eigentlich fast ein bisschen zu früh. Aber vielleicht ist das gerade dann interessant, wenn man sagt, okay, der macht's jetzt anderthalb Jahre bis zur EM und kann danach halt wieder in den Vereinsfußball wechseln, wo er wahrscheinlich eh momentan mehr so seine Zukunft sieht und kann dann noch 20 Jahre Vereinsfußball machen und dann kann er auch immer noch mal Nationaltrainer werden, weil dann ist er immer noch, keine Ahnung, 46. Und ich finde die Option gar nicht so uninteressant. Da sind natürlich auch Fragezeichen. Zum einen, er ist jung und unerfahren, zumindest auf Nationalmannschaftsebene. Gut, das hast du bei anderen Trainern auch, aber er hat ja auch bei Bayern, wo er dann auch mit vielen Spielern wieder zusammenarbeitet, da hat ja auch irgendwas scheinbar nicht so richtig gestimmt. Jetzt ist natürlich die Frage, sind das genau die Spieler, weiß ich nicht, die jetzt auch in der Nationalmannschaft sind, sprich ein Kimmich, ein Müller, wer ist da noch? Keine Ahnung. Oder sind es andere Spieler? Vielleicht hat er ja auch gerade mit Kimmich und Müller ein super Verhältnis gehabt. Und die freuen sich richtig in der Nationalmannschaft auf ihn. Aber ich halte Nagelsmann für die realistischste Variante, aber ich finde auch Van Gaal mit einem jungen Typen wie Sandro Wagner oder Hannes Wolf an seiner Seite finde ich auch eine nicht uninteressante Lösung, muss ich sagen, für die nächsten anderthalb Jahre.
Mhm. Nagelsmann ist halt, dann die Frage, ich glaube schon, dass er den Job kann, aber es ist natürlich ein ganz anderer Job noch als Vereinstrainer. Also Nagelsmann ist auch ein Trainer, der immer viele Ideen hat, der seine Spieler auch gewissermaßen formen möchte, der auch taktische Ideen ganz klar verfolgt, also Prinzipien verfolgt. Das ist natürlich jetzt binnen 9 Monaten mit der DFB-Elf sehr, sehr schwer einzutragen. Da müsste er dann schon, glaube ich, sehr viele Kompromisse eingehen. Und da wäre ich gespannt, wie diese Kompromisse aussehen. Hat natürlich aber den Vorteil, dass natürlich Bayern auch in der Nationalmannschaft ja immer ein großes Kontingent stellt und er kennt die Spieler zumindest. Und ich habe man hat nicht das Gefühl gehabt, dass er sich jetzt unbedingt mit den deutschen Nationalspielern zerstritten hat. Also Kimmich und Goretzka zum Beispiel waren ja sehr schockiert, als er entlassen wurde.
Aber kann das auch ein Nachteil sein, wenn du zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht, aber ich würde sagen, ein Nationaltrainer muss ja dann auch eng mit dem FC Bayern zusammenarbeiten und dem Trainer, dass das awkward wird, wenn Nagelsmann dann Tuchel anrufen muss und sagen muss, sag mal, wie schätzt denn gerade ein Goretzka ein oder so? Keine Ahnung. Oder dann beim Bayern auf der Tribüne sitzt im Derby gegen Dortmund, weil er halt die Spieler sehen will. Irgendwie, keine Ahnung, es sind also so Gedanken, die ich mir gerade mache.
Er wird keinen einzigen Bayern-Spieler mehr nominieren. Und genau. Wird das so lange, weil er wird einen guten, so lange, bis er rausgeschmissen wird, er wird einfach keinen Bayern-Spieler mehr nominieren und wird auch nicht ins Stadion gehen. Guckst du dir so an, die sind einfach nicht gut genug, sagt er dann.
Ja. Ich finde auch sehr gut den Einwurf, dass Stefan Kunz auf Englisch nicht ausgesprochen werden darf.
Ja, das ist eine lustige Episode übrigens, für die ich mich schäme. Kennt ihr so manchmal so Stories, wenn ihr erst sehr spät Sachen checkt, die für alle anderen offensichtlich sind?
Ist das nicht normalerweise genau umgekehrt?
Bei dir? Ja, aber in dem speziellen Fall schäme ich mich dafür. Das ist mir nämlich passiert. Und zwar gab es ja zur EM 1996 diesen Film, diesen Song Football's Coming Home in England, die Deutschland gewonnen hat. Genau. Und dann gab es in der Variante 1998 gab es eine Neuauflage, wieder Football's Coming Home. Und in dem Musikvideo dazu gab es so ein Amateur-Bolzplatz-Spiel Deutschland gegen England. Und die Deutschen hatten alle ein Trikot von Kunz an. Und ich dachte damals, und da war ich dann ja 18 oder irgend sowas, ich dachte damals, weil Kunz hatte bei der Europameisterschaft 1996 im Halbfinale gegen England den Ausgleichstreffer geschossen. Und es ging ja dann ins Elfmeterschießen. Alan Shearer hatte England in Führung gebracht und dann hat Stefan Kunz ausgeglichen. Und ich dachte, okay, die haben das Deutschland-Trikot an, weil Stefan Kunz das Tor gegen England geschossen hat. Aber natürlich spricht man das ja im Englischen, natürlich kann es aus. Und das habe ich nicht gecheckt. Erst Jahre später habe ich gecheckt, warum die dieses Trikot trugen.
Unverzeihlich, dass du das, dass du diesen super.
Ich bin einfach nur enttäuscht gerade und sprachlos.
Okay, es schockiert euch nicht so, wie ich dachte. Aber das nochmal so als kurze, weil du das ja gerade eingeführt hast, da diese Aussprache. Aber Stefan Kunz ist tatsächlich auch ein Name, der ja natürlich gehandelt wurde, der lange U21-Trainer war und dort auch Erfolge gefeiert hat, Titel gewonnen hat. Der dann, als es darum ging, wer wird Nachfolger von Jogi Löw, übergangen wurde. Ich glaube, er selbst hätte schon damit gerechnet, dass er zumindest in einem engeren Kandidatenkreis sich befindet und wurde dann gar nicht in Erwägung gezogen und ist dann weitergezogen nach in die Türkei. Wo er aber jetzt, glaube ich, heute schon wieder verloren hat. Also ich glaube, da steht er auch in der Kritik. Aber das würde meiner Meinung nach keine Option sein. Selbst wenn die Türkei ihn entlässt, kannst du ja nicht jemanden, der gerade entlassen wurde, als den Heilsbringer feiern, oder?
Ja, das ist das Problem so ein bisschen. Ich habe jetzt die letzten Länderspiele der Türkei nicht gesehen. Ich versuche gerade rauszufinden, wie die ausgegangen sind. Aber die Bilanz, also das, was ich gesehen habe vor ein paar Wochen oder Monaten, das war halt wirklich nicht gut, was die Türkei unter Kunz gespielt hat. So, das hat jetzt, war jetzt kein Bewerbungsschreiben, irgendwie der deutsche Mannschaft einen neuen Stil oder einen besseren Stil beizubringen. Und ähnlich ist es ja auch mit Louis van Gaal, weil Louis van Gaal ist natürlich dieser große, schillernde Name, der hat mit Bayern gezeigt, was er kann, der hat bei Ajax Amsterdam gezeigt, was er kann, FC Barcelona. Aber die Auftritte bei der WM in diesem im vergangenen Jahr, die Niederlande unter ihm gezeigt hat, das war halt teilweise gruselig. Also die haben wirklich gruseligen Fußball gespielt und haben sich da irgendwie ins Viertelfinale durchgeschummelt, muss man fast sagen, obwohl sie mit die leichteste Gruppe von allen hatten. Und haben dann da im Viertelfinale auch nur, weil Wout Weghorst 2 Geniestreiche gezeigt hat, dann irgendwie das 2-2 da retten können. Aber das war halt wirklich ein Fußball, auch der wurde, auch ehrlicherweise angemerkt hast, dass Louis van Gaal nicht mehr der modernste und neueste Trainer auf dem Markt ist. Also wäre natürlich eine Lösung, die man machen könnte, würde ich aber auch nur charmant finden, wenn man sagt, okay, man hält den Platz frei für Klopp und man guckt, dass man irgendwie die Heim-EM gut hinter sich bringt.
Mhm. Ja, ich sehe schon, du bist kein Van Gaal-Fan. Vielleicht bin ich da so ein bisschen auch zu sehr in der Vergangenheit beheimatet. Weil so wie ich Van Gaal damals bei den Bayern erlebt hatte, und das ist ja nur auch schon über 10 Jahre her, da fand ich ihn halt einfach wirklich, also diesen Van Gaal mit dieser Energie, mit dieser Autorität, aber auch mit diesem fußballerischen Sachverstand. Er hat ja bei Bayern auch einiges erreicht, er Thomas Müller auch entdeckt sozusagen und ihn zum Stammspieler bei den Bayern gemacht. Den Van Gaal hätte ich gerne. Vielleicht ist er jetzt nicht mehr der, der zu der Zeit war, dann wäre es vielleicht auch keine gute Idee. Aber was mir daran halt auch gefällt, der Gedanke, dass das jemand ist, der sich nicht irgendwie einfügt in diese DFB-Phalanx, die alle irgendwie sich das so zurechtgerückt haben, der lässt das nicht mit sich machen. So. Und der ist natürlich so stur und eigen. Entweder das wäre eine Vollkatastrophe oder er würde wirklich dafür sorgen, dass da mal ein bisschen Umdenken stattfindet.
Ja, ich glaube, das ist auch ganz wichtig jetzt mittelfristig zumindest. Wir haben ja damals, vor 20 Jahren, 2004, als Jürgen Klinsmann kam zur Nationalmannschaft, der hat ja einmal komplett den Laden auf links gedreht. Das muss man ihm wirklich lassen, auch wenn Klinsmann jetzt vielleicht nicht der beste Fußballtrainer sein mag, aber er hat ja da dann neue Leute reingebracht und dann kam ja diese ganze Südwestdeutsche Connection um Bierhoff, um Flick, um Löw, die kamen alle nach und nach dann in Machtpositionen. Mhm. Und das hat der deutsche Fußball jetzt eigentlich seitdem durchgehalten und mit Flick ist jetzt auch der Letzte weg und Markus Dorg wurde ja zum Beispiel auch mit ihm entlassen, der ja immer noch als Co-Trainer agiert hat. Und ich denke, dass auf allen Ebenen jetzt mal gut wäre, sich bei der Nationalmannschaft zu hinterfragen und da mal wirklich was komplett Neues zu installieren. Ist ja jetzt leicht gesagt, 9 Monate vor der Heim-EM.
Was haltet ihr von Ralf Hasenhüttl? Okay, Begeisterung sieht anders aus.
Ich würde eher einen Glasner noch als realistischen Kandidaten sehen.
Glasner?
Hm. Ja, er kennt die Liga und hat Erfolge gefeiert, auch bei Frankfurt und auch bei Wolfsburg hat er sportliche Erfolge vorzuweisen.
Also ich halte ihn für einen super Trainer. Ich habe nur das Gefühl, er ist so ein bisschen damaged irgendwie, weil er jetzt in 2 Vereinen.
Ja, aber du hast auch eine sehr subjektive Frankfurt-Sichtweise.
In Wolfsburg ist er ja auch so ein bisschen in Ungnade gefallen bei seinem Weggang und hat so jetzt so schon so ein bisschen den Ruf. Also ich halte ihn für einen guten Trainer. Ich glaube halt nur, das Amt des Bundestrainers, da musst du auch ganz schön einstecken können. Also da weiß ich einfach nicht, ob der da cool genug so. Ich weiß es nicht.
Was natürlich auch eine charmante Lösung wäre Matthias Sammer.
Der hat, glaube ich, schon
entsprechenden Co-Coach, aber er hat ja schon gesagt, er hat ja schon vor einem Monat, glaube ich, gesagt, dass er keinen operativen Job mehr machen möchte. Aber ja, es ist natürlich die Frage. Außer Nagelsmann bleibt am Ende, glaube ich, nicht so unendlich viel übrig, wo man sagt, das ist ein Name, der auch ein bisschen Glamour hat. Nichts jetzt gegen Glasner, Hasenhüttl sind auch alles gute Trainer, aber ich glaube, du brauchst ja auch irgendwie jemanden. Da muss man auch wieder fragen, ob Nagelsmann der Richtige ist, aber du brauchst auch jemanden, der natürlich das Land so ein bisschen hinter sich vereinen kann.
Okay, Miro Klose. Was ist denn mit Miro Klose? Der ist doch sogar Trainer irgendwo.
Der ist Trainer, der war Trainer, wo ist jetzt gerade, weiß ich gar nicht mehr, der war doch in Altach in Österreich und da ist auch nicht so gut
gegangen. Miro Klose und ja, dann stellst aber, du jetzt noch einen an die Seite.
Aber guck mal, das ist halt auch so eine Sache, das ist für mich so eine Deutschland 2000-Lösung. Da wird geschaut und das ist eine Franz-Beckenbauer-Lösung, das ist eine Rudi-Völler-Lösung. Wer ist irgendwie, hat Verdienste als Spieler, der wird jetzt irgendwie Teamchef. Und das ist jetzt kein Trainer, von dem ich sage, okay, der hat irgendwie nennenswert auf Profiniveau als Trainer nachgewiesen, dass er das kann. Das ist für mich kein Xabi Alonso, wo du merkst, okay, der ist von der Denkweise ein Trainer, der hat einen klaren Plan als Trainer. Und so sympathisch mir Klose ist und in irgendeiner Funktion würde ich den gerne sehen, aber ich sehe ihn nicht als, als allein verantwortlichen Trainer. Ich möchte da jemanden haben, ja, ja eben nicht so eine Rudi Völler-Lösung. So. Ich will ja wirklich einen Trainer haben.
Ja, aber ich finde halt, dass beim Nationaltrainer ist, das ist so wie Klinsmann auch oder so. Du bist so auch so ein Stück weit so oder Jogi Löw war da, wer war denn Jogi Löw so? Du bist erstmal, in erster Linie bist du so ein, auch ein Stück weit ein Repräsentant und dann holst du dir die Kompetenz, holst du dir an die Seite. So, mir geht's erstmal darum, wer kann eine geile Kabinenansprache halten? Wer kann da in die Hand klatschen und die Jungs motivieren? Und dann ob Doppelsechs oder Raute oder was auch immer, das können ja dann andere entscheiden. So war es ja bei Klinsmann auch. Da war ja auch quasi Jogi Löw für die Taktik und für alles, was Fußball zu tun hat, zuständig. Und Klinsmann war der Grüß August an den Mikrofonen und der dann irgendwie die Leute motiviert hat oder so. Das hat doch gut funktioniert.
Das klingt dann so nach so einem Sandro Wagner, Hannes Wolf-Ding.
Ja, aber die sind halt beide jung. Also.
Ja, also da muss jemand mit, der ein bisschen entweder als Spieler oder vorzugsweise als Trainer auch Turniererfahrung hat. Du kannst nicht völlig ohne Expertise, weil ein Turnier ist auch nochmal ein Organismus an sich. Du musst wissen, wie du die Vorbereitung spielst. Du musst wissen, was dich in dieser Zeit erwartet. Deutschland wurde immer als Turniermannschaft auch betitelt und so weiter. Weil sie aber auch immer wussten, wie es sich anfühlt, lange im Turnier zu sein und so. Diese Expertise muss irgendwie auch mit eingebracht werden in den Trainerstab. Also das wäre für mich nichts. Das ist zu wenig Erfahrung einfach. Ich finde die super. Und Hannes Wolf ist, glaube ich, jemand, der auch Expertise hat. Er hat für mich als Trainer nicht funktioniert beim HSV. Und auch in Stuttgart ist er gescheitert als Trainer. Galt damals ja auch als großes Talent. Das war ja so diese Zeit, als jeder, der irgendwie nur jung war, als der die neue moderne Generation gefeiert wurde. Und da hat auch nicht jeder sich dann im Profifußball auf der Cheftrainerposition behaupten können. Hannes Wolf zählt eben dazu. Ich glaube aber, dass er eine Menge Expertise hat, die er eher im kleineren Rahmen auch einbringen kann. Und von daher kann der gerne eine Rolle spielen, aber es muss irgendjemand muss da mit rein irgendwie.
Ich hätte da jetzt auch eher an Sandro Wagner als Lautsprecher gedacht.
Aber da sieht man mal, wie schwer diese Geschichte ist gerade. Um das Thema jetzt auch dann mal irgendwie langsam zu beenden, weil wir werden es wahrscheinlich jetzt hier eh nicht beschließen können. Ich sage, Nagelsmann wird's machen. Ich glaube, dass der das für anderthalb Jahre macht und dann geht er wieder in den Verein. Übergibt die Fackel an Klopp und dann macht er wieder irgendwas anderes.
Ich bin da halt wirklich nur, also wenn das macht, cool. Aber es ist halt überall zu lesen und das ist auch das, was man so hört, wenn man sich mit Leuten unterhält, die sich mit dem DFB beschäftigen, dass dieser Verein wirklich von der Pleite bedroht ist, also der Verband. Eben durch die Steuernachzahlung, die er für die Vergangenheit machen muss, durch die explodierenden Kosten des Campus. Und da bin ich schon sehr gespannt, was für ein Angebot die Nagelsmann machen wollen, der ja noch, ich glaube, noch 3 oder 3,5 Jahre Vertrag hat bei Bayern München und wahrscheinlich der bestbezahlte Trainer Deutschlands sein dürfte. Na gut, ich meine, Hansi Flick soll ja auch angeblich 6 Millionen pro Jahr bekommen haben, aber trotzdem wäre das ja schon, ja, muss man schon in die Tasche greifen. Ja,
dann kriegt er noch seinen Nutella-Werbespot und dann ist doch gut. Also ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich am Finanziellen scheitert, ehrlich gesagt, aber da kenne ich mich auch zu schlecht aus.
Mhm.
Ja. Aber da denke ich einfach irgendwie, die werden da schon irgendeinen komischen Deal, irgendwas werden die da schon finden, um ihn glücklich zu machen.
Also ich halte den nicht für eine unrealistische Lösung, weil der medial auch schon so in Position gebracht wird. Ich meine, keine Ahnung, wahrscheinlich fragen die dann nach und dann sagt Hoeneß, ja, an uns scheitert es nicht oder was auch immer, aber eventuell ist das gar nicht der Kandidat. Er ist natürlich eine naheliegende Wahl, einfach weil er frei ist, weil er deutsch ist, weil er auch kompetent ist und auch schon ein bisschen Erfahrung durchaus hat mit Hoffenheim, Leipzig und den Bayern. Deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass er das wird, wie es finanziell, das weiß ich nicht, die werden sich irgendwas überlegen, aber ja, ansonsten müssen wir uns überraschen lassen. Ich würde auch eher auf Nagelsmann setzen. Tobi, wenn du wetten, jetzt mach mal eine ganz unverbindliche, ohne Einsatz, außer deinem Ruf, wer wird's machen?
Wenn ich 5 Euro hätte, würde ich 3 auf Nagelsmann und 2 auf Van Gaal wetten.
Kann ich mitleben. Darfst du natürlich nicht. Du musst dich für einen entscheiden, aber wir lassen es mal gelten. Van Gaal, wie gesagt. Es finde ich lustig, dass ich die ganze Zeit von dir davon überzeugt werde, dass Van Gaal dann doch nicht die Wunschlösung ist, die ich mir so ausmale und dann sagst du am Ende doch Van Gaal.
Ich sage ja nur, ich glaube, das wäre nicht die Top-Lösung. Aber meine Meinung zählt da, glaube ich, sehr, sehr wenig. Es geht ja auch um wie die Macher denken. Und da sitzt natürlich dann mit Watzke und Neuendorf sitzen da natürlich auch Leute, die Ja, die jetzt auch schon länger dabei sind. Gerade Watzke, der auch jetzt in den letzten Tagen wieder bewiesen hat, dass er da auch eher so eine konservative Denke hat. Und da ist natürlich der Name Van Gaal. Das muss man ihm zugutehalten. Van Gaal ist da in dem Sinne ein guter Name. Er hat bei Weltmeisterschaften mit den Niederlanden bewiesen, dass er eben bei Turnieren auch performen kann. Das kann Nagelsmann von sich nicht verlangen. Er ist natürlich auch ein Mann, der Autorität ausstrahlt. Auch der, glaube ich, dann auch den Leuten in Deutschland so eine gewisse Autorität und das wird schon Mentalität vermitteln kann. Und ja, ich glaube, dass das deswegen für die Macher einfach ein interessanter Name ist. Deswegen, wenn mich jemand fragt, wer wird's, dann kann ich mir schon, wie gesagt, 3 Euro auf Nagelsmann, 2 auf Van Gaal.
Gut, dann lassen wir uns mal überraschen. Ein Fakt noch zu Hansi Flick, wenn wir gerade über Finanzierungsprobleme seitens des DFB sprechen. Er ist der erste Trainer in der Geschichte der deutschen Nationalmannschaft, der entlassen wurde. Alle anderen sind zurückgetreten.
Ja, aber das ist dann auch so eine Geschichte gewesen. Ja, Erik Ribbeck ist nach 2000 zurückgetreten, aber er wäre auch sonst nicht mehr länger Trainer gewesen. Und ähnlich
naja,
ist
aber das
der Wahl 1984 auch passiert.
Naja, aber man kann doch schon, also erstmal habe ich nur den Fakt aufgezählt, erstmal jede Bewertung rausgelassen, deswegen habe ich dazu noch nichts gesagt, aber ich kann ja mal dazu auch ein bisschen was noch erwähnen. Man könnte sich ja auch fragen, ob das nicht vielleicht auch so ein kleiner Sündenfall ist. Weil wenn man sagt, pass auf, wenn ich als Nationaltrainer scheitere, ist es irgendwie ein Stück weit die Ehre, die mich dazu bringt, zu sagen, okay, auf diesem Posten warte ich nicht drauf, dass ich rausgeschmissen werde, sondern da trete ich zurück. Das ist ja schon so ein Bruch, auch ein Stück weit vielleicht mit einer Tradition, auch wenn sie vielleicht gar nicht gewollt war, die ja zumindest mal erwähnenswert ist.
Ich frage mich halt, ob das irgendwas Abfindungstechnisches
vielleicht sein kann. Ja, natürlich, der kriegt Gehalt, klar, der wird bezahlt.
Ja, ja, aber wenn du selber zurücktrittst, wenn du sagst, ich trete zurück, ob das gleichbedeutend ist mit, dass du keine Abfindung kriegst. Weil dann kann ich es verstehen, dass Hansi Flick das nicht macht, weil 6 Millionen und ne, haben oder nicht haben. Also
wenn du selber zurücktrittst, kriegst du natürlich kein Geld mehr. Ja. Dann bist du zurückgetreten. So. Ja. Aber der Sündenfall war doch 2018, müssen wir doch, glaube ich, mal ganz ehrlich festhalten, dass man als eben 2018 zurückgetreten ist. Genau, dass man da jetzt nicht zurückgetreten ist, dass der DFB auch gesagt hat, nee, den entlassen wir nicht, sondern dass wir das dann noch 3 Jahre hat laufen. Das war, glaube ich, der Sündenfall, weil das war ja schon damals das historisch schlechteste Ergebnis. Und dann hat man halt auch 2022 gesagt, naja gut, war jetzt auch nicht schlechter als 2018. Das waren dann so ein bisschen diese Sündenfälle, weil man kann ja da auch gesichtswahrende Lösungen so finden. Hat man ja auch in der Vergangenheit dann häufig getan, indem man dann den Trainern nahegelegt hat, sie sollen doch bitte jetzt ihren Rücktritt einreichen, bevor sie halt dann öffentlich gedemütigt werden.
Ja, aber ich fand das eher unwürdig von Jogi Löw. Also, der hätte einfach nach dem WM-Sieg hätte sagen müssen, so danke, das war's und mit für ewig als Legende sich verabschieden sollen, aber dafür war er, glaube ich, zu eitel.
Aber das finde ich gar nicht mehr so, weil ich finde das ja auch okay, wenn die weitermachen, weil es ist ja ihr Job so und natürlich ist es schön, auf dem Höhepunkt aufzuhören, aber dann, was machst du denn den Rest deines Lebens? Kann ich verstehen, dass du da auch keinen Bock hast, dann sagst du, das ist mein Job, gut, mein Lebenstraum, ich mache das weiter.
Aber die Frage stellt sich auch 2 Jahre später. Also das ist für mich kein Argument, ehrlich gesagt. Also
er hat ja das noch 7 Jahre danach durchgehalten und auch wirklich so lange, bis er wirklich nicht mehr durchhalten konnte.
Nach dem WM-Sieg hat er doch nicht mehr 7 Jahre durchgehalten.
Der ist bis 2021 Nationaltrainer gewesen.
Tatsächlich waren das noch 7 Jahre? Jesus Christ. Aber trotzdem war er, wie alt war der dann? Also trotzdem muss er sich noch was überlegen für sein Leben, darum geht's mir. Das ist der Punkt. Das ist für mich kein starkes Argument zu sagen, was soll er dann noch machen, weil ob der jetzt dann 45 oder 52 ist, die Frage würde sich ja so oder so stellen müssen. Aber das ist jetzt auch nur eigene Länge. Wenn ihm der Job Spaß gemacht hat und er sagt, ich kann hier immer noch was bewegen, dann ist es ja auch legitim, dass er sagt, ich will das weiterhin machen. Ich bin gut in dem Job, ich kann das, ich will das machen, ich habe das Gefühl, das Team steht hinter mir. Dann klar, aber ich persönlich, aus meiner Sicht, wenn ich Weltmeister werde, sage ich tschüss, dann bin ich raus aus der Nummer und übergebe die Fackel an den Nächsten. Also, weil, ja, keine Ahnung, würde ich halt so machen.
Ja.
So wie Franz Beckenbauer.
Wie der Franz. Gut, wir werden natürlich hier jetzt bedauernswerterweise keine Entscheidung treffen. Wir können nur abwarten, was beim DFB passiert. Ich kann mir vorstellen, dass es da zeitnah eine Entscheidung gibt, weil die Kandidaten, die wir jetzt so ein bisschen besprochen haben, alle verfügbar sind. Und dann wird es da jetzt auch kein langes Gerangel geben. Die Bayern haben signalisiert, Nagelsmann wert zu haben. Van Gaal, wenn er Lust hat, ist er frei und gesund ist. Alle anderen Trainer, ob es jetzt Glasner, Hasenhüttl ist, den du genannt hast, Eddie, sind theoretisch auch auf dem Markt und verfügbar. Von daher glaube ich nicht, dass wir lange warten müssen auf eine Entscheidung. Und dann sind wir etwas schlauer und werden es dann ja auch bei Bundesliga dann im regulären Sendebetrieb besprechen können. Wir sehen uns dann ja am Montag auch schon wieder. Ne? Da ist ja ein Spieltag, der dann auf uns wartet. Vielleicht wissen wir
endlich,
dann schon mehr.
Endlich.
Genau, Pause ist vorbei. Oh shit, euch erstmal ganz herzlichen Dank fürs Zusehen, wenn ihr live dabei seid oder fürs Klicken, wenn ihr es auf YouTube als UD geschaut habt. Wir würden uns natürlich sehr über Feedback freuen. Auch zu dem
Schreibt mal was rein, genau.
Der nicht hier auf YouTube steht, nämlich unsere Co-Kommentierung des Spiels gegen Frankreich. Möchtet ihr sowas gerne häufiger mal von uns sehen? Nicht nur unbedingt für die Nationalmannschaft, sondern vielleicht auch mal für eine Bundesliga-Konferenz oder so in dieser Gruppe plus Nico eventuell. Würden wir uns sehr über Feedback freuen.
Ja, ganz kurz, da will ich noch kurz anhängen. Wir überlegen halt gerade, das kann man ruhig schon verraten, dass Bundesliga ein eigener YouTube-Channel wird. Und wir wollen in Zukunft auch ein bisschen mehr Content anbieten. Das ist natürlich leichter, wenn wir alle wenn wir zu Hause einfach nur den Computer anmachen müssen, als wenn da immer der große Rocket Beans-Apparat in dem Sinne angeschmissen werden muss. Das sieht dann zwar vielleicht nicht immer perfekt beleuchtet aus oder so, und es gibt vielleicht mal hier einen kleinen technischen Hiccup, aber dafür können wir schneller reagieren auf aktuelle Themen. Und wenn ihr da auch Bock habt, dann sagt mal, wie ihr das findet und was ihr euch noch wünschen würdet, was wir machen und so. Wir sind da gerade so selber ein bisschen am Brainstormen. Genau.
So sieht's aus. Eine Sache noch zum Japan-Spiel. Ich habe jetzt in der Anmoderation ja das Japan-Spiel noch so ein bisschen inkludiert, aber das erschien mir dann im Laufe der Diskussion fast
schon vergessen,
zu überholt, weil ja eben eigentlich gar keine Erkenntnisse mehr groß rauszuziehen sind, die jetzt noch irgendwie uns weiterbringen würden. Oder seht ihr das anders? Da könnte man das noch kurz nachreichen.
Ich glaube, wir haben ja auch allein deswegen, dass jetzt hier niemand irgendwie gesagt hat, das war überraschend oder das müssen wir nochmal aufarbeiten, diese Entlassung. Ich glaube, die war komplett alternativlos. Also dieses Japan-Spiel, das war ein kompletter Offenbarungseid, wo du dann nachher überhaupt kein einziges Argument mehr hattest, dass du sagen konntest, da wird irgendwas besser unter Flick. Seit der WM ist es bei jedem Spiel gab es noch einen tieferen Tiefpunkt oder noch einen tieferen Tiefpunkt. Und gegen Japan war dann wirklich der endgültige Tiefpunkt angelangt. Also da gab es dann eben gar keine Diskussion mehr. Das war das bittere Ende der Ära Flick.
Ja, also der Mann geht beschädigt aus der Nummer. Nach dem Triple gefeiert als Nationaltrainer, herbeigesehnt und dann dieser Absturz, das war wirklich etwas, was ihm, glaube ich, noch eine Weile nachhängt. Aber hey, das war am Ende einfach eine absolute Fehlpaarung. Das haben, glaube ich, auch die Spieler so rüberbringen wollen mit der Leistung gegen Japan, also was da teilweise abgeliefert wurde. Das war ja fast schon, Leute, wann versteht ihr es endlich, dass ihr handeln müsst? So kam es dann auch irgendwann rüber. Völlige Hilflosigkeit. Vielleicht auch gewollt, wer weiß es. Nun gut, damit sind wir am Ende. Also wie gesagt, herzlichen Dank fürs Zusehen, für eure Comments, Klicks und Likes und für euren Support, falls ihr auch schon im Supporters Club seid und damit diese Show und viele andere auf Rocket Beans aktiv unterstützt. Herzlichen Dank für euren Support. Das war's von uns. Wir sehen uns dann bei der nächsten regulären Ausgabe am Montag. Macht's gut. Tschüss und auf Wiedersehen.
Tschüss, Leute.